Herzlich willkommen zu unserem ersten eingesprochenen netzpolitischen Wochenrückblick. Dies ist ein Experiment von Netzpolitik.org und wir schauen mal, wie aufwendig es ist, am Ende der Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen zu schreiben und als Podcast anzubieten. Jetzt also die wichtigsten Themen der Woche. Verteidigungsministerium geht mit Urheberrecht gegen investigativen Journalismus vor. Im vergangenen Jahr wurde der Rechercheredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitungsverlagsgesellschaft, besser bekannt als WAZ, mehr als 5000 Seiten Berichte an den Verteidigungsausschuss des Bundestages zugespielt. Diese Unterrichtungen des Parlaments waren als Verschlusssache nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die WAZ veröffentlichte diese trotzdem Ende November. Ein halbes Jahr später geht nun das Bundesverteidigungsministerium dagegen vor. In einer uns vorliegenden Abmahnung forderte ein Referatsleiter des Bundesverteidigungsministeriums die WAZ auf, die veröffentlichten Unterrichtungen des Parlaments von ihrer Internetseite zu entfernen und neue Unterrichtungen des Parlaments zukünftig nicht mehr zu veröffentlichen. Begründet wird dies damit, dass gegen das Recht des Bundesministeriums der Verteidigung verstoßen wurde, selbst zu bestimmen, ob und wie die Unterrichtungen zu veröffentlichen sind. Unklar ist, warum das Bundesverteidigungsministerium fast ein halbes Jahr gebraucht hat, um dagegen vorzugehen. Womöglich sollen Nachahmer abgeschreckt werden, praktischerweise hat die WAZ jedoch eine eigene Rechtsabteilung. Die gewährte Frist zur Depublizierung ist bereits abgelaufen und wir sind gespannt, ob das Bundesverteidigungsministerium gerichtlich gegen die WAZ vorgehen wird. David Schraven, Leiter des Ressorts Recherche der WAZ, erklärte gegenüber Netzpolitik.org, dass man der Aufforderung nicht nachkommen werde. Wir wollen uns nicht beugen, die Papiere gehören allen Menschen in Deutschland, nicht dem Verteidigungsminister. Bundesregierung erklärte im November, Afghanistan-Papiere liegen wir eh selbst. Lustigerweise hat Matthias Schindler eine offizielle Reaktion der Bundesregierung zu den damaligen Leaks der WAZ gefunden. Im Protokoll der Regierungspressekonferenz vom 28. November äußerten sich der Regierungspressesprecher Seibert und der Pressesprecher des Verteidigungsministeriums Paris zur Veröffentlichung der Afghanistan-Papiere. Paris argumentiert, dass die Unterrichtung des Parlaments sowieso knappzeitlich versetzt und nahezu inhaltsgleich als Unterrichtung der Öffentlichkeit im Internet veröffentlicht werden und das Verteidigungsministerium sie damit ja quasi selbst leake. Nicht veröffentlicht würden solche Informationen, bei denen Urheber klar zu erkennen sind oder andere Staaten beteiligt sind. Für diese dürfte die Bundesregierung aber keine Urheberrechte haben, die sie nun ein halbes Jahr später durchsetzt. Also müssten die Bündnispartner schon eigene Abmahnungen an die WAZ schicken. Wir fragen uns also immer noch, welches Problem soll hier eigentlich durch eine Abmahnung mit der Urheberrechtskeule gelöst werden? EU-Fluggastdaten an Kanada. Trotz Kritik will die Kommission das Abkommen abschließen. Das Abkommen zwischen der EU und Kanada zur Übermittlung und Speicherung der Passenger Name Record, PNR, also dem Fluggastdatensatz, steht kurz vor dem Abschluss. Erneut sollen massenhaft Daten unbescholtener Bürger an einen Drittstaat im Namen der Terrorbekämpfung übermittelt werden. Bei Fluggastdaten handelt es sich um bis zu 60 Einzelinformationen pro Flug und Passagier, die von den Airlines aus Servicegründen gesammelt werden, beispielsweise Sitzplatzreservierungen oder Essenswünsche. Diese Daten werden zunehmend von Ermittlungsbehörden weltweit angefordert und ausgewertet, um bisher unbekannte Verdächtige ausfindig zu machen. Nach den EU-Abkommen mit Australien und den USA stehen nun die Verhandlungen mit Kanada kurz vor dem Abschluss. Wie es nun aus Regierungskreisen heißt, soll der Vertrag bereits in den kommenden Tagen von der Kommission abgenickt werden. Anschließend müssen noch das EU-Parlament und der Rat der Europäischen Union zustimmen. Die Zustimmung seitens des Parlaments, glaubt man der Einschätzung der Kommission, dürfte als sicher gelten. Schwieriger hat es die Kommission wohl aber im Rat. Hier sitzen die Vertreter der Mitgliedstaaten und auch die müssen dem Vertrag zustimmen. Wie es aber aus Regierungskreisen heißt, hat vor allem die deutsche Delegation noch einige Bauchschmerzen. So wird etwa die Speicherdauer von 5 Jahren als nicht akzeptabel bezeichnet. Kritisiert wird außerdem die unverhältnismäßig niedrige Zugriffsschwelle auf die Daten. Bei einer Mindesthöchststrafe von 4 Jahren können die kanadischen Behörden auf die Daten zugreifen. In Deutschland wäre das etwa bei Diebstahl der Fall. Da die Maßnahme jedoch für die Jagd auf Terroristen und gegen schwere organisierte Kriminalität eingesetzt werden soll, ist diese Definition als vollkommen übertrieben anzusehen. Auch bei der Weiterleitung der Daten von Kanada an Drittstaaten gibt es noch lautstarke Vorbehalte im Rat. Bisher gibt es keine hinreichenden Schutzklauseln für diese Datenübermittlung. Die Kommission zeigt sich trotz der scharfen Kritik zufrieden mit dem Vertragsentwurf und dürfte wohl kaum mehr zu signifikanten Änderungen des Vertrags beitragen. Interessant wird daher sein, wie sich die kritischen Staaten bei der Abstimmung im Rat verhalten. Oberlandesgericht Köln. Zollkriminalamt und Digitas-Software wegen rechtswidriger Schnüffelei verurteilt. Kann eine staatliche Überwachungsmaßnahme besonders geschützte Kommunikation nicht unverzüglich löschen, darf diese nicht eingesetzt werden. Das hat das Oberlandesgericht Köln letzte Woche entschieden. Das Zollkriminalamt hatte die Kommunikation mit einem Anwalt mitgeschnitten, obwohl ihre veraltete Digitast-Software noch keine Funktion zum selektiven Löschen hatte. Netzpolitik.org liegt ein Beschluss des Oberlandesgerichts Köln vor, in dem das Zollkriminalamt wegen rechtswidriger Schnüffelei verurteilt wird. Es geht um folgenden Fall. Im Jahr 2011 führte das Zollkriminalamt eine präventive Telekommunikationsüberwachung durch, also eine normale Überwachung eines Telefon- und Internetanschlusses. In so einem Fall leitet der Anschlussprovider Telefongespräche und den Internetdatenstrom an die Behörde weiter. Dabei wurde aber auch die Kommunikation eines Beschuldigten mit seinem Anwalt mitgeschnitten, und zwar sowohl Telefonate als auch sogenannte IP-basierte Kommunikation, zu der jedenfalls E-Mails gehörten. Das aber ist besonders geschützte Kommunikation, deren inhaltliche Auswertung unzulässig ist. Sobald erkennbar ist, dass es sich um geschützte Kommunikation handelt, müssen die Daten gelöscht werden. Die aufgezeichneten Telefongespräche wurden deshalb 2 Monate später gelöscht, die Internetüberwachung aber erst im Juli 2012. Aus technischen Gründen sei eine Löschung nur der geschützten Kommunikation nicht früher möglich gewesen. Der technische Grund war, die eingesetzte Software aus dem Hause Digitast hatte keine Funktion zum selektiven Löschen. Digitast hat diese Funktion zwar in einer neuen Version nachgerüstet, die läuft aber auf dem alten Betriebssystem des Zollkriminalamts nicht. Diesen Grund lassen die Richterinnen jedoch nicht gelten, da es sich um behebbare Schwierigkeiten handele. Das Zollkriminalamt solle, um den Anforderungen des Gesetzes und der Verfassung nachzukommen, vielmehr auf andere Hard- oder Software zurückgreifen. Verwaltungsinterne Probleme bei der Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software rechtfertigten nach den Richtern keinen Grundrechtseingriff. Entweder kann die eingesetzte Software die rechtlichen Anforderungen erfüllen oder sie darf eben nicht eingesetzt werden. Diese Entscheidung ist nicht nur relevant, weil die Digitast GmbH auch die vom Chaos Computer Club zerlegten Staatstrojaner produziert hat. Trojaner können grundsätzlich den gesetzlich geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht erkennen, was auch das Bundeskriminalamt in der Leistungsbeschreibung ihrer Trojaner zugibt. Dort heißt es, automatisierte Verfahren zur Erkennung kernbereichsrelevanter Abschnitte bei der Datenerhebung entsprechen derzeit weder dem Stand der Technik noch dem der Wissenschaft. Nur muss sich Überwachungssoftware halt nach dem Gesetz richten und nicht andersherum. Funkzellenabfrage. Amtsgericht Dresden findet Handyrasterfahndungen unschuldiger notwendig und verhältnismäßig. Mehr als 1 Million Telekommunikationsverbindungen und 60.000 identifizierte Menschen sind verhältnismäßig für eine Polizeiermittlung. Dieser Auffassung ist das Amtsgericht Dresden in einem Beschluss zur Funkzellenabfrage, den wir auf netzpolitik.org exklusiv veröffentlicht haben. Daraus geht hervor, wie das LKA Sachsen die Rasterfahndung einer ganzen Stadt durchgeführt hat. Im Februar 2011 haben die sächsischen Behörden mittels Funkzellenabfragen die Handykommunikation eines ganzen Stadtgebiets abgeschnorchelt. Mehr als 1 Million Verkehrsdatensätze landeten bei der Polizei. Von 60.000 der 330.000 betroffenen Menschen wurden die Bestandsdaten, also Name und Adresse, eingeholt. Zehntausende Menschen wurden überwacht, um ein paar Antifaschisten zu ermitteln, die Nazis verprügelt haben sollen. Scheinbar erfolglos, denn es wurde noch keine einzige Anklage erhoben. Statt die eigene Praxis kritisch zu hinterfragen, verteidigt das Amtsgericht Dresden diese Maßnahme. Wie schon im Mai letzten Jahres erklärte das Gericht letzte Woche die Funkzellenabfrage erneut für rechtmäßig. Geklagt hatte die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und Netzpolitikerin Halina Wajniak. Sie war ebenfalls in Dresden, um gegen den damals größten Nazi-Aufmarsch Europas zu protestieren, weswegen zwangsläufig auch ihre Telefonverbindungsdaten bei der Polizei landeten. Obwohl sie als Abgeordnete besonders geschützt ist, wurde auch ihre Klage abgewiesen. Das Amtsgericht Dresden sieht keine Bedenken bei der Massenüberwachung und sieht die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Zudem konnte ja jeder, der am 19. Februar 2011 in Dresden war, egal ob Nazi, Gegendemonstrant, Anwohner oder Tourist, vorher wissen, dass seine Telekommunikation überwacht wird. Immerhin gab es ja die Vorratsdatenspeicherung, die zu diesem Zeitpunkt bereits vom Verfassungsgericht gekippt war. Die Betroffenen müssen auch nicht informiert werden, da das Gericht kein Interesse an der Benachrichtigung erkennen kann. Deutlich wird dabei, dass nicht nur die Speicherung nicht benötigter Telekommunikationsdaten datenschutzrechtlich problematisch ist, wogegen gerade geklagt wird. Auch die Abfrage von Bestandsdaten wird keineswegs nur für konkrete Verdächtige gemacht, sondern für Zehntausende Unbeteiligte. Mit der kürzlich beschlossenen Neuregelung kann die Polizei zukünftig noch einfacher per elektronischer Schnittstelle tausende Telefonnummern oder IP-Adressen auf einmal identifizieren. Datenquellen gibt es genug. Allein in Sachsen wird alle 4 Tage eine Funkzellenabfrage gemacht. Studie der Bundesnetzagentur. Internetanschlüsse liefern oft nicht die Bandbreite, die verkauft wird. Die verkauften Bandbreiten von Breitbandanschlüssen werden in der Realität oft nicht eingehalten. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Bundesnetzagentur hervor, die knapp 250.000 Internetanschlüsse gemessen hat. Auch beim Anbieterwechsel gibt es Probleme wie langwierige Ausfälle, die eigentlich gesetzlich verboten sind. Die Regulierungsbehörde hat mit der Initiative Netzqualität eine Studie zur Dienstqualität von Internetzugängen durchgeführt. Mehr als 200.000 Messungen von DSL-, Kabel- und Mobilanschlüssen haben Freiwillige beigesteuert. Jetzt wurde der 144 Seiten starke Abschlussbericht veröffentlicht. In dieser großen Datenbasis hat man jetzt auch ganz offiziell festgestellt, dass die verkauften Bandbreiten selten eingehalten werden. So heißt es, die Messstudie bestätigt die Vielzahl der Kundenbeschwerden über Abweichungen zwischen der vertraglich vereinbarten Bis-zu-Bandbreite und der tatsächlichen Bandbreite. Über alle Technologien, Produkte und Anbieter hinweg haben die teilnehmenden Nutzer oft nicht die Bandbreite gemessen, die ihnen als maximal mögliche Bandbreite von ihrem Anbieter in Aussicht gestellt wurde. Eine andere Erkenntnis der aktuellen Studie überrascht ebenso wenig. Leider gibt es trotz der neuen gesetzlichen Regelungen aktuell Probleme beim Anbieterwechsel. Zwar sagt das Telekommunikationsgesetz seit letztem Jahr, bei einem Anbieterwechsel darf der Dienst des Teilnehmers nicht länger als einen Kalendertag unterbrochen werden. In der Praxis kann es allerdings nach wie vor zu länger dauernden Unterbrechungen des Telefon- und Internetanschlusses kommen. Bisher war auch die Bundesnetzagentur immer der Auffassung, dass der freie Markt und die Möglichkeit zum Anbieterwechsel uns die Wahlfreiheit für ein echtes Netz garantieren. Schön, dass man einsieht, dass das in der Praxis nicht funktioniert. Der spannendste Teil der Untersuchung dürfte der Bericht zur Netzneutralität sein. Dieser wird noch nachgeliefert. Und jetzt ein paar Termine. Im Umfeld der Piratenpartei hat sich das Bündnis gegen das Bestandsdatenschnüffelgesetz gegründet. Ziel ist die Verhinderung der Bestandsdatenauskunft. Politisch ist eine Verhinderung zwar unrealistisch, weil die SPD im Bundestag mit der Koalition gestimmt hat und sich daher sicher keine Mehrheit im Bundesrat dagegen finden wird. Technisch bleibt jedoch die Möglichkeit einer Ablehnung, da der Bundesrat dem vor kurzem im Bundestag abgestimmten Gesetz noch zustimmen muss. Es gibt an der beschlossenen Bestandsdatenauskunft jedenfalls viel zu kritisieren und eine erneute Bundesverfassungsgerichtsklage wird einige Zeit dauern. Das Bündnis möchte daher gleich zweimal auf die Straße gehen, einmal am Sonntag, dem 14.04. und zwei Wochen später am Samstag, den 27.04. Vom 6. bis 8. Mai findet wieder unsere Republika-Konferenz in Berlin statt. 3 Tage lang geht es in über 200 Vorträgen, Diskussionen und Workshops um das Thema Inside Out. Viele der über 300 Sprecherinnen und Sprecher werden auch unterschiedlichste netzpolitische Fragestellungen thematisieren. Tickets gibt es noch zum Preis von 150 Euro zu kaufen. Wer das nicht bezahlen kann oder will, kann auch im Tausch gegen ein paar Stunden mithelfen, ein Freiticket erhalten. Ja, das war der erste netzpolitische Wochenrückblick in Audio für die Kalenderwoche 15. Über Feedback freuen wir uns natürlich sehr. Danke fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende.